Hallo, ich bin Thomas Meyer, Vater, Autor, Lehrer und von ADHS-Betroffener. Bis zu meiner Diagnose verstand ich nicht, warum mir gewisse Dinge so schwer fallen und andere dafür so leicht. Zum Beispiel schiebe ich alles bis zum letzten Moment auf und begeistere mich ständig für etwas Neues. Mit dieser Podcast-Reihe versuche ich herauszufinden, was hinter ADHS genau steckt. Im Gespräch mit Fachleuten erfahre ich, wie Betroffene, groß und klein, funktionieren und wie uns geholfen werden kann. Danke, dass Sie hier sind und zuhören. Hallo, Frau Dr. Walica, die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der PUC sitzt mir hier gegenüber in ihrem Büro in Zürich. Guten Tag, ich freue mich auf unser Gespräch. Frau Dr. Walica, ich bin ja von ADHS betroffen. Haben Sie das schon gemerkt?
Nein.
Woran würden Sie es merken?
Ich würde mir auf jeden Fall Zeit lassen, bevor ich sagen würde, Sie haben eine ADHS.
Die haben wir ja. Mhm. Was wir auch haben, ist hier ein Fragebogen und ich habe gesehen, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Die erste Frage lautet ja, wenn Sie ADHS in einem Satz beschreiben müssten, was ist das? Ein Satz.
Ja, also genau. Einer. Ja, deshalb habe ich es mir aufgeschrieben.
Was steht denn
wenn
da?
Ich jetzt, ja, ich weiß, dass da steht. Wenn ich das jetzt medizinisch beantworten sollte, dann würde ich sagen, es ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die im Kindesalter auftritt und Probleme verursacht. Lang anhaltend bezüglich der Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und der Impulsivität.
Wie könnte man es denn noch beantworten, wenn nicht medizinisch?
Ja, das neue Konzept ist das Konzept der Neurodiversität. Und da sagt man, es ist keine Dysfunktion oder keine Störung, sondern es ist einfach anders. Es ist eine andere Verarbeitung der Wahrnehmung vom Denken oder der Gefühle, die dann dazu führt, dass man bestimmte Dinge anders sieht oder anders gesehen wird. Und da wäre die Schlussfolgerung eben anders in der Behandlung.
Nun bin ich ja nicht nur von ADHS betroffen, sondern auch vom Lehrerberuf. Mhm. Es ist ja so, dass die Kinder Dinge schreiben müssen und dass man den Kindern auch Dinge zeigt, via Screen oder Wandtafel. Also der ganze Betrieb führt ja eigentlich zum Sitzen. Ich versuche auch immer wieder, das aufzulockern mit Aufstehen und Rumlaufen und hänge vielleicht Dinge im Raum auf, wo sie hingehen müssen. Aber es fällt auch mir schwer, das wirklich in den Alltag einzubauen, weil es sich halt so, die Bänke stehen so da, die Stühle stehen so da, es ist alles auf die Lehrperson ausgerichtet. Schwierig da den Hebel anzusetzen.
Ich sage aber Ihnen noch ein kleines Beispiel. Wenn wir sagen, das Sitzen ist eigentlich so schädlich wie auch Rauchen und man fängt es an und mit der ganzen Digitalisierung, alles ist jetzt am Computer, das geht ja dann zu Hause so weiter. Aber wäre es denn wirklich so teuer, wenn man so bewegliche Stehpulte machen würde, und zwar für alle, dass man das rauf und runter fahren kann? Es würde wahrscheinlich die Gesundheitskosten sogar senken, weil wenn wir die Schulgesundheitsbefragung von Zürich anschauen, da äußern die Jugendlichen seit Jahren, 30% sagen, sie haben Kopf- und Rückenschmerzen. Ungefähr 20% sagen, sie haben Angst und Depression. Alle schauen auf die Angst und Depression, das ist mir auch zu viel. Aber Kopf- und Rückenschmerzen mit 14, mit 15, ja, was ist da los? Da könnten wir doch das machen, oder? Und da wären wir schon easy going, sitzen und stehen.
Das würde ja allen gut tun.
Ja.
Lassen Sie uns von den ADHS-Betroffenen sprechen. Inwiefern würden die davon profitieren, wenn mehr Bewegung wäre im Schulzimmer?
Ja, also Hyperaktivität ist ja bei vielen eins der Kernsymptome. Und wenn sie nicht eingeschränkt wären und immer sitzen müssten, dann wäre das ganz natürlich. Dann wäre das ins natürliche Environment eingebunden, oder? Es würde den anderen auch gut tun, aber für die ADHS Betroffenen wäre es nicht zu belasten, wenn sie so lange sitzen müssen, denn für sie ist es noch schwieriger. Wenn sie das ist ein ganz einfaches Beispiel, oder? Es gibt natürlich noch viele andere Beispiele, dass man zum Beispiel, wie sie es auch machen, wenn sie sagen, sie hängen was an die Wand, dass man da ein bisschen wechselt mit den Angeboten. Und es würde auch vieles, was Betroffenen mit ADHS gut tun würde, tut auch den anderen gut. Und andersrum ist natürlich auch, dass wir versuchen, den ADHS-Betroffenen sie dann auch nicht auszugrenzen von dem, was so üblich ist. Aber wir könnten noch eine bessere Balance finden. Aber da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Dinge. Was mir wichtig ist, ist, dass wir das aber auch partizipativ machen. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Schulprojekt von Sunuga Barke, der sozusagen die Betroffenen mit einbezieht in der Schule. Wie können wir das machen, dass es für dich gut ist oder für euch? Also in der Gruppenarbeit, so Co-Creation, oder? Ist ja jetzt wirklich auch in der Forschung erwünscht. Und da ich denke, alleine, wenn man so ein miteinander gestalten könnte, wäre es ein großer Beitrag. Die ETH hat ein ADHS-Café. Da sind dann Betroffene. Sie haben es jetzt auf Autismus ausgedehnt und ich bin total fasziniert, was mir die Gäste des ADHS-Cafés erzählen. Die sind super aufdatiert und die machen dann Vorschläge, wie man das Environment anpassen könnte, damit es besser funktioniert. Es ist toll.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass nicht alle mit ADHS entsprechende Störgefühle haben. Was sind denn die häufigsten?
Ja gut, also damit wir wieder ärztlich gesehen von der ADHS sprechen, gibt es die Kernsymptome. Das ist die Aufmerksamkeitsstörung, die Hyperaktivität und die erhöhte Impulsivität. Das sind die Kernsymptome, die über längere Zeit, also mindestens 6 Monate und eigentlich seit Kindheit bestehen müssen und die so ausgeprägt sein können, dass es stört. Ich denke, es ist schon so, viele Menschen sagen, ich kann mich ja auch mal nicht konzentrieren. Deshalb ist es keine Störung. Das ist die eine Seite, oder? Weil das hat jeder schon erlebt, dass er sich nicht konzentrieren kann. Um von einer Störung zu sprechen, müssen diese drei Kardinalsymptome oder Leitsymptome einen Leidensdruck verursachen. Bei dem Betroffenen. Oder dass die Umgebung sagt, jetzt ist es wirklich schwierig. Und da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, oder?
Also es geht auch um die Frage, wer wird hier gestört?
Ja, also zum Beispiel im Kindergarten ist es nicht zu erwarten, dass das Kind sagt, ich habe Leidensdruck, mich stört es, dass ich nicht im Sitzkreis sitzen kann. Das stört es wahrscheinlich mehr die anderen. Und am häufigsten kommen dann die Betroffenen, also die Kinder und Jugendlichen zu uns, wenn es in der Schule gar nicht mehr klappt. Einige wenige finden vielleicht, ja, ich könnte bessere Noten haben, aber das ist wirklich eher eine verschwindende Anzahl. Aber dass es nicht mehr klappt, dass sie sagen, ich bin kurz davor, auch aus der Schule zu fliegen. Es ist nur noch provisorisch, die Versetzung, es ist ein Kreislauf nach unten. Ich kriege das nicht mehr hin, die Leistung zu bringen, die ich eigentlich bringen könnte. Dann gibt es so Negativspirale, negatives Feedback. Dann kommt noch Angst, vielleicht Depression dazu. Ein Phänomen, was wir erst seit ungefähr so 10 Jahren so gut erkannt haben, ist, dass man mit ADHS auch noch mehr dazu neigt, viel Medien zu konsumieren, also pathologischer Medienkonsum. Das ist dann so eine Spirale. Und da ist dann auch Leidensdruck bei den betroffenen Jugendlichen da. Oder Fußballverein oder in einem Verein, ich kann nicht mehr mitspielen, weil die Leute regen sich so über mich auf. Ich werde nicht eingewechselt, weil ich störe nur, wenn sie dann sozusagen.
Was macht man da, wenn jemand gerne Fußball spielen möchte, aber es dann so nicht klappt?
Also es soll ja auch für die Diagnosestellung, wenn wir jetzt wieder von der Diagnose ausgehen, mehrere Settings betreffen, also Schule, Freizeit, zum Beispiel Elternhaus. Also weil ich jetzt aus dem Fußballverein rausfliege, würde ich sicher keine intensive Behandlung gleich vorschlagen, sondern würde fragen, hey, woran liegt denn das? Könnte ja auch sein, dass das andere Gründe hat, oder? Also da muss man dann schon schauen. Aber wenn die Betroffenen zu mir sagen, es ist eigentlich überall jetzt schwierig für mich, dann müssen wir schon schauen, was ist die beste Unterstützung? Und die müssen wir dann maßschneidern, individuell.
Das bedingt aber, dass man hier zu Ihnen kommt.
Also andere machen das auch. Also es wird ja eigentlich nach den Leitlinien, wir schreiben ja Leitlinien, dass alle, die sich mit ADHS beschäftigen, klinisch, psychotherapeutisch und so weiter, nach den Leitlinien behandeln. Und da ist es immer empfohlen, partizipativ mit den Betroffenen und multimodal zu behandeln. Hm.
Ich meine, die Voraussetzung muss gegeben sein, dass das Kind und die Eltern finden, das hier ist ein Problem, für das wir Hilfe benötigen.
Mhm. Aber Sie sprechen dann einen wichtigen Punkt an, weil ganz oft ist es schon so, dass es ja in der Schule die ersten Probleme gibt, dass auch Lehrpersonen sagen, es ist schwierig, wir müssen was tun, lassen Sie sich mal abklären oder so. Aber wir haben ja hier in der Schweiz noch eine Broschüre geschrieben, das war, entstand auch durch ein Forschungsprojekt. Und zwar ursprünglich war vor ungefähr 12 Jahren die gleiche Frage wie heute, wird zu viel mediziert? Dann ist das Forschungsprojekt entstanden und hat geschaut, wie wird verordnet. Und innerhalb von dem Forschungsprojekt hat man dann sich gefragt, wie setzen wir die Leitlinie um? Und das war dann der runde Tisch. Und im runden Tisch besprechen Eltern, Kind und Lehrpersonen zum Beispiel schon, können wir nicht auch was anderes noch machen, um dich zu unterstützen? Also ich denke, man sollte vorher schon unterstützen, bevor die Kinder zu mir kommen oder zu uns. Sei es ADHS oder was anderes. Wenn ein Kind sagt, da ist irgendwas, was nicht mehr so gut funktioniert und ich möchte eigentlich da mehr dabei sein können oder ich möchte, dass es besser funktioniert, dann würde ich mir wünschen, dass das schon vor der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ebern verschiedene Möglichkeiten da sind.
Fänden Sie es gut, man würde alle Schulkinder bei Eintritt screenen nach ADHS?
Nein, ich glaube bei ADHS nein. Also wo ich es gut fände mit dem Screenings, muss ich wirklich sagen, ist, und zwar schon im Kindergarten mit ganz wenig Fragen, in der Kindergarten, in diesen Standortgesprächen, würde ich schauen, ob es einen Anhalt gibt für Sprachentwicklungsstörungen und Dyslexie. Weil Sprachentwicklungsstörungen und Dyslexie, also Lese-Rechtschreibstörung, da gibt es wie ein Window of Opportunity, ein Fenster, wo man am besten behandeln kann, nämlich sehr früh. Und das finde ich schade, wenn man das übersieht, bis jemand dann 13 wird oder 14. Also da würde ich, das gibt da so Klatschspiele. So einfach klatschen, reimen oder einfach schauen. Und wenn Kinder das gar nicht können, dazu sagen, das ist doch neurodivers, lassen wir das mal. Wenn es dann nicht klappt mit Lesen und Schreiben in 10 Jahren, dann können wir immer noch schauen. Das fände ich schade, weil das ist so niederschwellig. Und da würde ich mir eigentlich, da würde ich mir so ein Screening wünschen.
Warum bei ADHS nicht?
Ja, ADHS, ja, das ist eben wieder diese Frage mit, ist es jetzt eine Störung auf dem Spektrum oder ist es neurodivers? Also, es ist so, dass man das bei manchen Kindern schon sieht im Kindergarten, aber bei denen, wo es dann nicht gescreent wird, oder? Heißt es nicht, dass die Symptome dann nicht, dann, also eben, die werden eben oft erst im Schulsetting sichtbar, wenn es rigider wird und so weiter. Also ich hätte die Sorge, dass man es übersieht und ob vielleicht auch bei Kindern aufgrund von einem Reifungsdefizit dann falsch versteht. Weil es hat auch viel mit Reifung zu tun. Und es ist eigentlich auch schön, wenn man so rumrennt und ziellos und so weiter. Also ich hätte bei der ADHS ein bisschen Sorge, zu viele Fehlscreenings zu machen. Deshalb würde ich das jetzt nicht verpflichten. Aber das Klatschspiel, das ja, aber vielleicht ist es auch deshalb für mich so, weil ich sehe, dass die Dyslexie wirklich so ein Schatten-Dasein führt und unheimlich oft übersehen wird. Und das bedauere ich sehr.
Hm. Finden Sie die Probleme, die sich im Leben ergeben, bei Dyslexie schlimmer als bei ADHS?
Nein, oder das hängt ja immer
von... Ist der Vergleich unsinnig?
Naja gut, erstens kommt es mal oft komorbid vor. Also es ist schon eine gute Frage, aber nein, man kann nur sagen, es hängt immer auch von der Ausprägung ab. Und bei ADHS, also das ist für mich natürlich auch, es ist eine der häufigsten Störungen oder Neurodiversitäten. Und da ist es eben sehr, sehr stark abhängig von der Ausprägung, wie auch bei Tic-Störungen. Manche Patienten mit Tic-Störungen sagen, das stört nur die anderen. Die Dyslexie ist aber was, wenn ich nicht lesen kann, dann kann ich mir einfach ganz viele Dinge nicht aneignen. Bin ich ganz oft ausgeschlossen. Also früher diese Lese-Rechtschreibstörung, Rechtschreibung kann ich mir vorstellen mit den neuen Techniken, dass man vielleicht gar nicht mehr schreiben muss. Dass man einfach reinspricht und dann kommt der Text, oder?
Das geht ja bereits.
Genau, da könnte es eine Entlastung geben, auch in den Schulen. Wenn man das akzeptiert, im Moment ist es so, dass man dann ja schon noch schreiben muss. Das, ich sage auch nicht, es ist besser, wenn man nicht mehr schreiben muss, aber also, es ist ja beim ADHS nicht so, dass ich sagen kann, wenn ich beim ADHS zwischen dem Alter von 4 bis 5 Jahren ganz viel trainiere, wäre das total reduziert. Das ist ja nicht so. Das ist aber bei der Dyslexie so. Deshalb denke ich, ist es unterschiedlich. Da haben wir ein Window of Opportunity, wo wir ganz viel schaffen könnten und dann schafft man immerhin ein gewisses Niveau von Lese- und Rechtschreibfertigkeiten. Und ich finde, das hat jeder eigentlich zugute, dass wir da sehr die Bevölkerung unterstützen. Und bei ADHS müssen wir ganz individuell schauen, aus meiner, also denke ich.
Es wird ja immer noch, oder vermehrt, als Modediagnose abgetan. Mhm. Das Wort an sich ist ja schon interessant. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich glaube, es hängt daran, was ich vorher gesagt habe, dass sich jeder schon mal unkonzentriert gefühlt hat. Manche vielleicht auch denken, ja, damit, wenn man dann das als Diagnose labelt, kann man es behandeln, kann man besser performen. Aber ich denke natürlich, dass es nicht stimmt, weil die ADHS ist seit über 100 Jahren beschrieben, beobachtet worden und ja, es gab auch, jetzt ist gerade wieder so ein bisschen ein Umschwung, aber in den letzten 30 Jahren gab es auch kaum einen Anstieg von der Prävalenz. Im Moment müssen wir uns schon fragen, ob es einen Anstieg gibt. Ich habe dafür auch schon eine Erklärung.
Ich bitte darum.
Ja, also ich denke, also man geht ja davon aus, dass 80% erblich ist oder 70%. Und die, was sich jetzt tatsächlich geändert hat in den letzten 10 Jahren, ist, dass die ganze Digitalisierung, dass es eine unheimliche Flut von Reizen ist. Und wir wissen schon, dass wenn ich jetzt 6, 7, 8 Stunden in den Medien bin, dass es dann die Symptomatik der ADHS verstärken kann. Also es kann sein, dass wir jetzt Patienten sehen, die vorher noch besser kompensieren konnten, dass das zum Anstieg führt. Es kann auch sein, dass wir einen Anstieg haben, weil über das Thema jetzt viel informiert wird, also eine höhere Inanspruchnahme. Also es gab schon mal einen Anstieg, als man gesagt hat, man muss nicht immer alle 3 Kardinalsymptome erfüllen, oder? Also in Europa war vor 20 Jahren noch, man muss immer alle 3 Symptome erfüllen, sonst gibt es die Diagnose nicht. In den Staaten war es schon so, eines der Symptome muss da sein. Und das hat sich jetzt eigentlich durchgesetzt, dass nicht alle 3 Symptome gleichwertig da sind. Und allein das hat zum Anstieg geführt vor ungefähr 20 Jahren. Dann gab es ein Plateau und jetzt ist, ja, ich denke, das sind, die Umwelt hat sich doch so geändert, dass es mehr zum Ausdruck kommt.
Wenn man den Vorwurf der Modediagnose austextet, dann heißt das ja, mach dich hier nicht so wichtig, hab dich nicht so, reiß dich zusammen. Ist ja exakt das Falsche an die Adresse der Betroffenen.
Ja, das sagt man auch bei Depressionen. Also dass man sagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen, steh auf, mach mehr und so weiter und das funktioniert schon. Ja.
Warum die mangelnde Empathie?
Natürlich haben wir einen gewissen Normierungsdruck, oder? Es gibt Vorgaben, was man erfüllen muss, damit man sozusagen bestimmte Entwicklungspfade verfolgen kann, wie zum Beispiel eine gymnasiale Beschulung oder auch eine Ausbildung abschließen zu können. Und ich denke, klar ist es einfacher, wenn man sagt, reiß dich zusammen, dann klappt es schon. Für mich ist es ganz wichtig, weil die Begabung ist ja da, diese Entwicklungspfade zu machen, dass wir schauen, wo gibt es die Schwierigkeit und wie können wir am besten unterstützen. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, lange nicht nur die Medikation.
Stichwort gymnasiale Beschulung. Das ist ja gerade im Kanton Zürich sehr populär. Es scheint aber auch so, dass man den Kindern damit einen großen Stress aufbürdet. Wie sehen Sie das?
Also insgesamt finde ich das Bildungssystem in der Schweiz schon hervorragend mit den verschiedenen Wegen und den ganzen Passerellen. Man kann ja auch später einsteigen, das finde ich wirklich sehr gut. Auch die Primarschulzeit ist länger als in den Nachbarländern, was auch sicher dem kindlichen spielerischen Anteil sehr entgegenkommt. Da bin ich eigentlich, muss ich sagen, das will ich auf jeden Fall hervorheben. Dann ist es schon so, ich sehe es einfach, wenn ich diese ganzen Studien der Schulgesundheitsdienste anschaue, dass die Jugendlichen schon berichten, dass sie unter dem Stress leiden. Und wenn wir den Stress genauer anschauen, was ist denn das für ein Stress? Ist es Mobbing? Ist es nicht sich zugehörig fühlen? Und es kommt eben schon sehr viel Schulstress, Prüfungsstress. Ich ganz, ganz persönlich bin ich der Meinung, man könnte ein bisschen lockerer drangehen, weil man sollte ja die Energie noch fürs ganze Leben so aufteilen können. Und ich bin auch jemand, der sehr fürs lebenslange Lernen plädiert, oder? Ich finde auch, dass zum Beispiel unsere Facharztausbildung für unseren Beruf relativ lang ist. Und dann ist wie so ein Cut. Und dann haben wir 30 Jahre und dann darf sich jeder selber aussuchen, wie viel er lernt. Also ich wäre ein bisschen mehr für lebenslanges Lernen. Das würde wahrscheinlich auch, wäre auch eine super Demenzprophylaxe. Und ein bisschen spielerischer. Aber overall ist die psychische Gesundheit, also ich befasse mich viel damit, gut in der Schweiz. Also 80% sagen, es geht ihnen ziemlich gut. Aber die anderen 20%, ja, da spielt Schule schon eine Rolle.
Interessanter Punkt. Glauben Sie, die sagen alle die Wahrheit, die 80%, oder ist das eventuell helvetisch gefärbt?
Also gut, ich schaue dann nicht danach, sagen die Wahrheit oder nicht, sondern ich schaue danach. Also wir fragen ja dann noch so danach, was hilft dir oder was sind die Punkte, wo du dir Sorgen machst und so weiter. Das ist mir wichtig. Ich sage nicht, stimmt das oder stimmt das nicht, sondern was hilft dir und was macht dir Sorgen. Und was ich aber sehe, was die Schweizer Jugend sagen, ist, dass sie sich eigentlich ziemlich wohlfühlen in ihren Familien, sich verstanden fühlen in ihren Familien. Und es ist, ja, soziale Kontakte sind das A und O, sich aufgehoben fühlen. Ich glaube, das ist auch, das kann ich als Botschaft mitgeben. Ich in der Schule, ich kann den Lehrplan nicht beeinflussen, will ich auch nicht, aber ich kann sagen, was hilft, ist ein gutes Klassenklima. Wenn ich mich da aufgehoben fühle, dann habe ich auf jeden Fall da die Ressourcen, um auch Stresssituationen, glaube ich, ganz gut zu bewältigen.
Der Lehrer fragt, wie mache ich das?
Ja, das ist eine gute Frage, aber da gibt es super Strategien. Also da gab es in der Pandemie auch von Lausanne eine Studie, die haben eben so ein Präventiv von vornherein, haben die in ihren Schulklassen so eine Woche, wir sind ein starkes Team, jeder hat seine Stärken und solche Strategien eingesetzt. Und man hat dann gesehen, dass diese Schüler mit der Pandemie auch besser umgehen konnten, dass sie das als Ressource genutzt haben. Und ich denke, so können es die Lehrpersonen machen, klar, die müssen ganz, ganz viel bewältigen. Und ich verstehe auch, die sagen ja. Also wenn das 5% bis 10% sind, habe ich mindestens 1 bis 2 Schüler mit ADHS. Dann noch Nachteilsausgleich für Dyslexie, was ja sehr viel mehr zunimmt als ADHS, ist Angst und Depression. Also die Lehrpersonen sind sehr gefordert. Und ich glaube schon, wir müssen ihnen einen Rucksack mitgeben für die mentale Gesundheit, dass sie da die Schüler unterstützen können.
Sie haben vorhin ein interessantes Stichwort gegeben, pathologischer Medienkonsum. Für uns Eltern ist das ja eine ewige Diskussion, denn die Kinder sehen ja gar nichts Pathologisches an ihrem Medienkonsum. Ab wann ist er pathologisch?
Ja, also es ist nicht pathologisch. Das Zeitkriterium ist nicht entscheidend. Also wie viele Stunden sind es? Und dann entscheidend ist, ob man aufgrund von dem Medienkonsum andere Alltagsaktivitäten stark vernachlässigt oder auch gar nicht mehr wahrnehmen kann. Also Tag-Nacht-Rhythmus, Umkehr, also dass man nicht mehr schlafen kann, dass man nicht in die Schule geht. Und jetzt zum ADHS.
Stimmt, darüber wollten wir ja eigentlich sprechen.
Betroffene mit ADHS haben per se ein höheres Risiko, diesen pathologischen Medienkonsum zu entwickeln. Da geht es ja oft um diese ganz, ganz schnellen Belohnungen, dauernde Wechsel. Und das ist was, das Belohnungssystem ist ja bei ADHS auch etwas anders oder kann eben auch so aussehen, dass sie diese schnellen Belohnungen schätzen. Das ist dann eben ein Risikofaktor. Und andersrum macht eben langes Konsumieren von Medien auch wieder unkonzentriert. Also das ist sozusagen eine gegenseitige Verstärkung.
Also Belohnungssystem in meinem Erleben ist ein falscher Begriff, weil das so flüchtig ist. Ja. Es ist eher ein ständiger Trieb, sich irgendwie Ruhe zu verschaffen im Gehirn. Und das Dopamin kann das tatsächlich, aber es stellt sich kein Belohnungseffekt ein im Sinne von, jetzt bin ich befriedigt, länger als eine Stunde. Ja. Das ist ja eine ständige Hatz nach neuen Aktivierungen.
Und das gab es nicht früher.
Also es gab ja auch keine Apps, die genau darauf designt sind, genau das zu tun.
Ja, absolut. Und also das ist auch mein neues Forschungsgebiet, neu seit 5 Jahren, dass ich mich da sehr, sehr engagiere. Und es nutzt eben auch nicht, nur zu verbieten, wenn diese Apps und Algorithmen sich nicht ändern. Also wir müssen auch die Inhalte anschauen und anpassen.
Ich frage nochmals nach dem Medienkonsum, weil ich mit meinem Sohn immer wieder darüber spreche. Ich habe ihm die ADHS weitervererbt. Ungefiltert. Und er spielt gern Videospiele und schaut auch anderen gern beim Gamen zu, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist aber so. Es hat sich bei ihm gezeigt, dass dieser Rückzug vor den Bildschirm und die Abschottung gegenüber der Umwelt, das hat für ihn was sehr Beruhigendes.
Ja, das glaube ich absolut. Deshalb sage ich auch, die Zeit allein ist nicht entscheidend, oder? Und viele Jugendliche sagen, sie können sich damit auch entspannen und ablenken. Deshalb sage ich, für mich ist eigentlich, wenn ich über Medien spreche, auch sehr, sehr wichtig, was sind das für Inhalte? Sind die schädlich, oder? Das haben wir eine ganz große Reihe, oder? Nicht nur bei Mädchen, also mit den ganzen Vergleichen und so weiter. Also es sind die Social Media. Also ich würde wirklich wagen zu behaupten, dass, also wir wissen ja, dass Jungs mehr gamen, Mädchen mehr Social Media konsumieren und gerade die Games, vielleicht auch schnelle Games, bei Jungs mit ADHS dann noch mehr, ja, vielleicht zu so einer Entspannung führen. Aber das Problem ist eben, wenn sie dann merken, das hilft mir, das ist wie eine Art Selbstmedikation.
Ja, ja.
Vorher war es das Rauchen, das ist die Selbstmedikation. Ja. Früher wirkt ja auch wie Dopamin. Und die Stimulanzien. Und jetzt kann das durch Medien passieren. Und da müssen wir einfach diese Gratwanderung finden. Wir wollen ja eine gewisse Beruhigung, aber es soll nicht zur sozialen Isolation führen, nicht zum Eskapismus, soll nicht dazu führen, dass man noch länger sitzt und sich nicht bewegt. Und unsere Herausforderung in der jetzigen Generation ist diese Balance. zu schaffen. Weil die sind nicht mehr wegzudenken. Die hier helfen uns ja auch unglaublich, oder? Die Medien. Aber wir brauchen eine Balance.
Wir hören ja immer wieder oder sagen immer wieder, es ist nicht sinnvoll, diese Apps zu verbieten, sondern es ist an uns, den Kindern einen vernünftigen Umgang beizubringen. Ich eigne mich nicht für diese Aufgabe. Ich glaube, es ist für uns alle sehr, sehr schwierig, hier vernünftig zu agieren und das Ding halt wegzulegen und nicht überall hin mitzunehmen. Ich glaube, wir sind auch sehr schlechte Vorbilder.
Ja, da bin ich total einverstanden und unterstütze es auch. Es fängt, gehen Sie mal auf den Spielplatz. Ja. Schauen Sie mal, was da passiert. Die Kinder spielen allein im Sandkasten. Die Eltern drumherum sitzen auf dem Bänkle. Vielleicht connecten sie mit Freundinnen, machen irgendwas ab. Aber diese Zeit, auch wo man mit den Kindern spielen sollte, die ist wirklich weniger geworden. Also klar, wir müssen uns auch lernen. Also die Eltern, also ich bin ja noch eher in Oma-Generation, aber wir müssen da alles schauen. Und ich bin nie mit dem Alles oder Nichts komplett einverstanden. Es gibt schon Apps und es gibt Medien, wo ich sage, die Tech-Konzerne müssten da mehr Regularien vorhalten. Also es ist nicht alles harmlos, aber es ist natürlich auch nicht alles schlecht. Wir müssen das genauso differenziert anschauen. Es ist viel komplizierter als mit dem Nikotin. Nikotin war auch Selbstmedikation. Da gibt es übrigens auch tolle Studien bei ADHS. Bei Nikotin konnte man einfach sagen, das ist schädlich, das macht Krebs, Ausschluss, hohe Steuern drauf. Das ist
unser Das ganze, hat ja auch seine Zeit gebraucht.
Es hat lange gemerkt. Aber da gibt's eigentlich, ich weiß nicht, außer dass es wirkt wie ein Stimulanz, gibt's nicht, wir können da nicht sagen, ja, wir arbeiten mit dem Nikotin. Wir arbeiten, aber der Unterricht ist digital, oder? Wir haben Laptops dauernd vor uns, wir können ohne Handy. Da ist bei den meisten ist das Adressbuch drin, wir können gar nicht mehr ohne. Also das ist anspruchsvoller. Ja, aber das ist eben, jede Generation hat, glaube ich, ihre Herausforderung.
Aber was würden Sie den Eltern nun raten mit einem ADHS-Kind, das sich gerade zurückzieht mit dem Device? Ein bisschen oft und ein bisschen lang.
Also es gibt schon...
Die Hilflosigkeit ist ja groß. Ja. Ohnehin schon, das Kind mit ADHS ist eine Nummer. Und die Screentime ist ja eine Diskussion, die alle Eltern führen. Mhm. Aber die Verbindung macht sie noch kniffliger.
Ja, das ist richtig. Also es kommt eben wieder auf die Ausprägung an vom ADHS. Wir wissen auch, die behandelte ADHS reduziert auch den Medienkonsum. Selbst die Medikation wirkt auf das ADHS, auf die Symptome und auf diesen Drive, den Drang, wie Sie vorher gesagt haben, die Medien zu konsumieren. Also was die Medien betrifft, Medienkompetenz, tatsächlich auch zusammenschauen, wird was installiert, dass die Zeit doch irgendwo begrenzt wird, dass es nachts draußen ist. Da gibt es sicher Strategien, aber wir können nicht immer nur Verbote machen. Wir müssen auch schauen, was gefällt dir denn? Es muss was Attraktives anderes geben, oder? Ist es Schwimmen, ist es Fußball, ist es... Ja, das müssen wir eben genau mit dem Kind anschauen.
Und was, wenn es nichts mehr gibt?
Dann muss man, ja, das ist eben bei vielen so, das befürchte ich. Und drum, deswegen konzentriere ich mich in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr. Also ich sage mal, das eine ist, an der Störung zu arbeiten oder am Defizit. Aber das andere ist wirklich die Ressourcenaktivierung, dass wir wirklich wieder zusammenschauen, was gibt's denn für Ressourcen, Aktivitäten auch für die Eltern, die die Freude machen, oder? Und dazu gehört Bewegung. Jungs bewegen sich noch ziemlich viel. Eben, wir haben gerade eine Studie durchgeführt in der Schweiz. Mädchen, 50% der Mädchen geben an, dass sie sich nicht mehr bewegen, außer im Unterricht und Schulsport. Also ich glaube, da gibt es schon verschiedene Aktivitäten, Tanzen, Musik. Musik mögen noch eigentlich alle Jugendlichen.
Das klingt unglaublich gut, aber in der Praxis, wie kriege ich das auf den Boden? Also da ist jetzt ein Jugendlicher, eine Jugendliche Und jetzt kommen wir mit diesen erwachsenen Argumenten und Angeboten.
Der Boden fängt wirklich am besten. Klar, es gibt die Familien, wo das nimmer funktioniert, aber das fängt eben sehr früh an. Und die Jugendlichen wissen das. Die sagen, was muss ich machen als Eltern, wenn ich mal Eltern werde, dass das funktioniert? Und es fängt eben sehr früh an. Und ich würde auch sagen, Kindergarten, Schule, da müssen alle mitmachen. Aber für die Familien, wo es gar nicht mehr funktioniert, da sind dann eben Beratungsinstitutionen da und wir. Also wir sind zwar, glaube ich, kann man sagen, die Hemmschwelle in die Psychiatrie zu gehen oder zum Psychologen, zur Psychologin ist ziemlich gesunken. Das sehen wir auch tatsächlich an Zahlen, oder?
Junge Menschen sprechen offener darüber. Ja. Das höre ich manchmal in der Tram, wenn junge Leute miteinander am Telefon oder miteinander sprechen, dass der Therapeut, die Therapeutin kommt dann doch oft vor.
Also es ist fast ein bisschen viel, muss ich sagen, weil 20% geben an, und wir haben dann eine repräsentative Studie gemacht, in 3 Landessprachen geben an, bis zum 18. Lebensjahr, dass sie schon mal Therapie hatten.
Ist das nicht gut?
Das ist ein bisschen viel, das ist jede fünfte 20%. Ich glaube, es ist gut, dass es nicht mehr so stigmatisiert ist. Ich glaube aber, dass sich die Familien und die Lehrpersonen durchaus noch mehr zutrauen dürfen, dass der Weg zum Therapeut ist kein Ersatz, dass es doch zu Hause eigentlich noch besser ist. Also ich finde, es darf nicht zu sehr eine Verschiebung in die Therapie geben, wobei ich sage, wir sind immer für die Familien da. Wenn's und lieber mal zu früh, weil wir wissen auch, frühe Intervention, bevor es dann wirklich richtig abwärts geht, ist wirkungsvoller. Ja, aber die Situation, dass es nimmer geht, oder dass es keine anderen Aktivitäten mehr gibt, keine Freude mehr mit anderen Dingen, da würde ich sagen, da sollte man sich Hilfe suchen. Und auch nicht, das sollte nicht schambesetzt sein, weil ich bin sicher, dass es gerade vielen Familien so geht.
Nun hört man ja nicht nur von der Modediagnose, sondern es ist auch immer wieder die Rede davon, dass ADHS sich auswachse. Tut es das? Ich finde nicht.
Ja, Sie finden nicht. Ist es dann immer schlimmer geworden oder war es eher wellenförmig?
Ich sage mal so, deswegen habe ich auch die Frage nach dem Screening gestellt. Ich wäre wirklich froh gewesen. Man hätte mir früher die Gelegenheit gegeben oder es hätten die Systeme bestanden, die zur Diagnose geführt hätten. Denn vor allem meine Jugend wäre anders verlaufen. Einfacher, nicht nur für mich, auch für meine armen Eltern. Aber es ist tatsächlich, schlimmer. Es hat sich einfach verstärkt. Mein Bewusstsein dafür hat sich aber auch verstärkt. Es gibt bessere und schlechtere Phasen. Mit Stimulanz ist es alltagstauglich, ohne eigentlich nicht mittlerweile, muss ich sagen. Also es in den Ferien oder am Wochenende, wenn ich das nicht nehme, dann jagt ein Gedanke den nächsten. Und ich erhebe mich, um was zu holen, und nach einem Schritt habe ich vergessen, was es ist, und es ist einfach wegradiert. Mhm. Und das ist für mich schon unangenehm genug, aber wenn ich dann mit meiner Freundin bin und sage, ich mache Frühstück und dann mache ich was ganz anderes, dann ist sie ja auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Deswegen, ich finde, es ist tatsächlich schlimmer geworden.
Also erstmal nochmal zurück zum Screening. Ich denke, heute sollten Kindergärtnerinnen doch so viel mitbekommen haben, dass man das im Standortgespräch individuell besprechen kann, oder? Dass man sagt, da ist vielleicht ein Anhalt. Und dass man das dann nicht, dass es dann nicht verloren geht und vergessen geht und dass man es gerade auch mit der Einschulung dann schon auch mit berücksichtigen könnte. Oder auch im Kindergarten, wenn es jetzt wirklich massive Probleme macht. Ich bin nur nicht so ganz dafür, alle durchzuscreenen, einfach mal so. Ich glaube, das ist vielleicht doch noch schwierig wegen dieser Fehldiagnosen. Die Frage, ob sich das auswächst und so weiter. Als ich das noch studiert habe, hieß es, das wächst sich aus. Und der Höhepunkt ist praktisch in der Kindheit, Pubertät wird dann behandelt und dann wächst sich das langsam aus. Und wir wissen ungefähr seit 25 Jahren, dass dem nicht so ist, dass es bei 60% ziemlich stark persistiert. Und bei den anderen kann es sich so, kann es gut kompensiert werden. Aber also es wächst sich nicht aus, das ist mal die Botschaft. Aber das ist schon interessant, wie sich auch dieser Blick aufs ADHS geändert hat, auch mit den Mädchen. Zeitweise hieß es ja auch oder jahrelang, ja, 10:1 ist das Verhältnis oder 8:1, 8 Jungs, ein Mädchen. Und im Erwachsenenalter wissen wir heute, es ist relativ ausgeglichen und es kann ja nicht sein, weil es soll ja seit Kindheit bestehen. Was ist der Grund? Man hat es zu spät erkannt. Oder?
Ja, die Auffälligkeit ist halt bei den Jungs 10:1.
Ja, die auch, genau. Und auch ein, und das war jetzt sicher ein medizinischer Fehler, die früheren Klassifikationskriterien haben verlangt, dass man 3 Kriterien hat für Hyperaktivität. Und bei den Mädchen war es nur in der Regel die innere Unruhe, oder? Das viele Plaudern, oder? Dass man viel redet im Klassenzimmer. Und da hat man jahrelang gesagt, ja, die redet halt viel. Oder passt nicht auf. Und man hat nicht gedacht, das könnte ein Symptom der ADHS sein. Also man hat leider die Mädchen da ganz lange eigentlich ja nicht richtig erkannt und ihnen dann auch die Behandlung vorenthalten. Alle Arten der Behandlungen, oder? Auch jetzt werden immer noch Mädchen zu spät und auch zu wenig erkannt, weil die Symptomatik halt anders aussieht. Ja, wie Sie sagen, oder? Also gerade die Hyperaktivität und Impulsivität ist mehr. Ist reduzierter als bei den Jungs.
Also für Screening waren Sie nicht zu gewinnen. Was halten Sie von meinem Vorschlag, anstatt Abklärungen zu machen, die ja ewig dauern, bis man endlich mal drankommt, dass man einfach allen Verdachtsfällen einen Stimulanz verabreicht? Dann sieht man ja, ob es anschlägt oder nicht.
Ja, da bin ich auch nicht begeistert, weil Stimulanzien wirken bei allen Menschen. Das ist wie Kaffee. Kaffee macht auch alle Menschen wacher. Es gibt eine ganz kleine Gruppe, da wirkt es paradox. Das sind eher die alten Leute. Da kann das sogar mal ein bisschen paradox wirken. Aber Stimulanzien wirken bei allen Menschen stimulierend. Oder dass man sich besser konzentrieren kann. Was richtig ist, ist, dass sich dadurch, und das ist ja wie so, man könnte es paradox auch nennen, dass man weniger impulsiv ist. Aber wenn man nur darauf achtet, ob man sich besser konzentrieren kann.
Darauf hätte ich jetzt nicht geachtet.
Ja, sondern auf die anderen, ja.
Ja, ist das etwas, was dich aktiviert und rumrennen lässt, oder ist das etwas, was dich eher beruhigt? Und mich beruhigt es total.
Ja.
Mein Hirn ist dann wirklich schwieriger Mitbewohner in meinem Kopf. Und, und das gibt dann halt echt mal Ruhe tagsüber.
Es ist ein Dilemma. Und auch nicht alle, die ADHS haben, brauchen ja die Medikation. Also es sind ungefähr 50%. Und ich muss ja auch ein bisschen darauf achten, dass nicht zu viel mediziert wird und fehlmediziert wird und dass Stimulanzien als Enhancer benutzt werden. Weil das, da ist sozusagen alle 2 Jahre kommt berechtigt die Frage, nimmt denn die Stimulanzienverordnung zu? Und es gibt ja auch schwarze Schafe, wo in Regionen oder in Praxen, wo zu viel Stimulanzien verordnet werden. Und das, eigentlich ist es auf dem Rücken von den Betroffenen, die es wirklich brauchen. Also diese Fehlverordnungen, die es auch gibt. Das ist sicher ein kleiner Teil, aber die gibt's auch, oder? Ja, ja, aber Sie sprechen ja das Dilemma an. Und ich sag ja auch, je früher, je besser. Je früher erkannt, je besser. Auch wenn ich jetzt noch nicht sage, ja, Screening, weil das Screening ist komplexer bei der ADHS. Ja, also das Dilemma sind ja die Wartezeiten. Und da, was wir jetzt machen, sind Wartezeitangebote, dass wir sozusagen da Informationsnachmittage machen oder Informationsabende für die Betroffenen und für die Eltern und auch Elternkurse schon anbieten, damit diese Zeit verkürzt wird.
Mhm.
Aber gerade die Umsetzung der Leitlinien in der Schweiz sagt ja, vom ersten Verdacht bis zur Behandlung sollte man eine gewisse Zeit schauen, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen? Und dass wir diese Zeit gemeinsam nutzen oder in der Schule, dass wir die Familie beraten und auch den Jugendlichen oder Betroffenen sagen, könntest vielleicht noch das und das ausprobieren, und dann kommt die Diagnostik. Die Diagnostik, also könnte man ja auch noch etwas straffern. Also das ist ja praktisch eine klinische Diagnose, die man mit Fragebögen durchführt. Selbsteinschätzung, Elterneinschätzung, Lehrereinschätzung, das geht relativ schnell. Das könnte man auch digitalisiert machen. Jetzt ist natürlich so, und deshalb auch wieder mit dem Screening. Das Screening ist ja noch viel breiter als diese Fragebögen. Dann müssen schon nochmal die Fachleute draufschauen, weil ich sehe immer wieder, dass Kinder sagen, oh, das ist doch bei meinem Geschwäni noch viel schlimmer, deshalb habe ich das nicht angekreuzt. Oder sie finden, bei ihnen ist es, es gibt da Unterschiede in der Einschätzung. Die Lehrperson sagt, das ist ganz stark, oder sagt, das ist wenig. Und wenn es dann Diskrepanzen gibt, müssen wir schon nochmal draufschauen. Ja, also ich glaube, da würde uns die Digitalisierung doch helfen, dass wir die Wartezeit verkürzen. Da müssen auch wir Professionelle noch einen Beitrag leisten.
Was würden Sie jemandem sagen, der oder die glaubt, ADHS zu haben? Worauf soll diese Person achten? Was soll sie als erstes tun?
Wie alt ist diese Person?
35. Gehen wir von einer Frau aus, die plötzlich auf den Gedanken kommt, hey, vielleicht habe ich das ja, vielleicht bin ich ja gar nicht depressiv oder angstgestört.
Ja, also ich würde sie fragen, wie es in der Kindheit war und in der Schulzeit. Und dann würde die Frau vielleicht zu mir sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Und da würde ich mir schon Zeit nehmen, weil wenn man dann länger miteinander spricht, gibt es doch mehr Erinnerungen. Dann würde ich sagen, hast du denn noch ein Zeugnis? Oder sie, haben sie noch ein Zeugnis? Und gab es schon Beschreibungen? Und was gab es für Rückmeldungen? Also ich würde da schon mir Zeit nehmen fürs Gespräch. Weil so eine Stunde Gespräch ist nichts im Vergleich, dass die Frau schon vielleicht 30 Jahre damit Probleme hat, oder? Also ich glaube, die Krux im Erwachsenenalter, im Vergleich jetzt zu unserer Altersgruppe, ist, dass wir nicht mehr so gut erheben können, was damals war. Man kommt ja dann nicht mit seinen Eltern mit 35, die dann das erzählen können, oder?
Aber worauf achte ich, wenn ich jetzt betroffen bin? Wenn ich diesen Verdacht habe, beispielsweise weil eine Freundin diagnostiziert wurde oder weil halt eben die Angststörung wirklich überhand nimmt.
Ja,
also wenn ich den Gedanken habe, es könnte auch ADHS sein.
Ja, dann
was mache ich dann?
Ja, ich überlege mir dann nochmal mit diesen Kardinalsymptomen, habe ich das Problem mit der Aufmerksamkeit, mit der Konzentration? Bin ich hibbelig, innerlich unruhig, wenn ich nicht was machen kann? Oder geht es mir so, dass ich eigentlich das Frühstück machen will oder zur Arbeit gehen will und es kommen mir dauernd irgendwelche Sachen dazwischen? Habe ich mehr Unfälle? Vielleicht auch bin ich trauriger, die Angst und so, das sind ja oft so Folgesymptome. Und kann ich manchmal, muss ich immer dazwischen reden und so weiter, oder?
Das muss ich. Ja. Aber wende ich mich dann, ja, wenn ich jetzt das alles bestätige als 35-jährige Frau, was mache ich dann?
Also ich würde sagen, wenn die Person denkt, ihr würde eine Therapie helfen oder Unterstützung. Es könnte ja auch sein, sie ist neurodivers und denkt, die anderen müssen, ich muss mir einfach das Environment suchen, wo ich es aushalte und wo man mich aushält. Aber wenn die Person denkt, doch, es wäre Zeit für Unterstützung und eigentlich möchte ich das, dann würde ich sagen, zum Beispiel, wir haben hier eine große ADHS-Ambulanz für Erwachsene, die immer auch sich weiter vergrößert, und viele Niedergelassene machen es auch. Und was ich nicht empfehle, ist, dass ich mir im TikTok oder in diesen Medien diese Sachen angucke, weil da wissen wir, dass 60% sind Fehlinfos.
Was ist eine Fehlinfo, die ich da finde?
Ja, das sind Videos oder eben auch, auch die Dosis der Behandlung oder Psychotherapie hilft immer. Wir wissen ja, dass Medikation schon höhere Effektstärkern hat als Psychotherapie, oder? Da mache ich vielleicht 3 Jahre Psychotherapie und es, ich möchte jetzt nicht mich mit dem Psychotherapeuten anlegen, aber ja, also es gibt eine Reihe von Fehlinfos. Ich habe die Analyse nicht gemacht, aber ich denke, um dann zu schauen, was ist für mich die beste Behandlung? Da braucht's, fände ich es sehr gut, mit einem Profi zu sprechen. Weil es ist keine Gießkannenbehandlung. Man muss die individualisiert machen. Und auch, wenn wir jetzt auf die Medikation zu sprechen kommen, oder die ja immer eingebettet sein soll, mindestens in Beratung, und dass man auch schaut, welche Strategien gibt es sonst noch. Auch die Medikation muss individualisiert geplant werden, oder? Es ist nicht so, dass mehr am meisten hilft, weil das ist jetzt die neurobiologische Ursache. Die sind eben unterschiedlich bei den einzelnen Personen und deshalb kann es sein, dass ein Erwachsener mit einer relativ kleinen Dosis am besten unterstützt wird. Es kann aber sein, dass der Erwachsene wirklich die Maximaldosis braucht, die empfohlen ist. Und das Gleiche gilt auch für Kinder und Jugendliche. Das ist nicht nur nach Gewicht mehr, sondern das ist jetzt die neurobiologische Ursache, oder? Da muss man individuell schauen. Deshalb würde ich schon sagen, ich sage immer, einmal Profi. Zum wirklich überlegen, welche Diagnose. Und Profi meine ich Kinder- und Jugendpsychiater oder spezialisierte Kinderärzte, Erwachsenenpsychiater oder spezialisierte Ärztinnen oder Psychotherapeuten. Die Psychotherapeuten müssen ja dann, falls Medikation ist, mit Ärzten zusammenarbeiten. Aber jemand, der spezialisiert ist, einmal.
Jetzt machen Sie das seit 17 Jahren hier. Was hat sich in dieser Zeit verbessert für ADHS-Betroffene?
Was ich ganz, also mit das Wichtigste ist wirklich, dass dieses Stigma weg ist. Also früher hieß es, es sind die kleinen Jungs, die immer rumrennen und die oft eine delinquente, bis hin zur delinquenten Entwicklung nehmen, weil sie impulsiv sind und so weiter. Das Verständnis, überhaupt, was ich ganz toll finde, auch in den Leitlinien, dass jetzt in den Leitlinien steht, es ist ein partizipativer Prozess, wie behandelt wird. Und ich finde schon, wir klären die Patienten über alle Behandlungsmöglichkeiten auf und immer über Vor- und Nachteile. Und dann schaut man zusammen. Also das, finde ich, ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Schritt. Dann auch, also das war aber noch in Würzburg, wo ich ja vorher war, da hatten wir zum Beispiel, wir haben es Familienambulanz genannt. Also dass wir auch bei Eltern, wenn die Kinder zu uns kommen und wir beschreiben das und sagen oft die Eltern, das hatte ich ja auch. Manchmal ist es dann ja der Anlass, dass wir da auch noch Unterstützung können. Also es, ja, und was für mich natürlich auch toll ist, dass wir hier in Zürich auch die Ursache noch weiter beforschen. Also wir haben, auch wenn man denkt, es bleibt alles stehen, das geht schon vorwärts. Also die Ursachen können wir jetzt noch besser verstehen. Also wir sind sicher noch lange nicht am Ende, aber ja, es gibt neue Methoden. Ja, aber immer dieses, was auch sehr schön ist, ist dieser Ansatz zwischen Forschenden und Klinikern, sich immer wieder auszutauschen und das in die Klinik zu nehmen, was wir vielleicht schon mehr wissen, auch zum Erklären. Weil früher war es auch so ein bisschen, ja, habe ich in der Erziehung was falsch gemacht? Das ist ja noch neben der Modediagnose, oder? Dieses andere Problem. Und wirklich zu sagen, nee, also wir haben jetzt so viel Forschungsbefunde, die zeigen, das ist eine neurobiologische Störung oder Veränderung, je nach Konzept. Das ist schon sehr hilfreich.
Frau Dr. Walitzer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Man hat mir gesagt, es dürfe sich nicht länger als eine Stunde erstrecken. Ich könnte noch länger weitermachen. Vielen Dank.
Ja, ebenfalls vielen Dank.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Episode. Als von ADHS Betroffener lerne ich selber eine Menge bei diesen Gesprächen. Danke darum auch an alle Mitwirkenden. Bis zur nächsten Episode, Ihr Thomas Mayer.